Deutschlandfunk. Der Tag.
Hier geht's heute tatsächlich mal um Leben und Tod. Und zwar um die Frage, wie die fast 10.000 Menschen, die in Deutschland auf ein Spenderorgan warten, auch eins bekommen. Also eine neue Lunge, eine Niere oder ein Herz, so wie diese junge Frau, die die Kollegen der ARD interviewt haben.
Also ich hatte eine sehr kurze Wartezeit, tatsächlich von einer Woche. Das lag aber letztendlich daran, dass ich damals noch ein Kind war und auf der High Urgency Liste war und demnach einfach großes Glück hatte durch die Umstände. Aber das ist natürlich bei weitem nicht die Regelzeit.
Und deshalb haben auch nicht alle so viel Glück wie Merle Holst, so heißt diese 19-Jährige. Viele müssen jahrelang warten. Und während sie das tun, sterben im Schnitt pro Tag 3 Menschen an den Folgen. Das hat auch die Politik als Riesenproblem erkannt, zum Glück, und diskutiert, wie sich die Zahl der Spender erhöhen lässt. Dazu hat meine Gesprächspartnerin gleich auch ein paar ziemlich gute Ideen. Und dann bin ich sehr froh, mit einem Kollegen sprechen zu können, der einen hochkomplizierten und hochbrenzligen Konflikt erklären kann. Die Lage in Kaschmir, die bereitet aktuell auch dem UN-Sicherheitsrat Sorgen. Und da kann man schon mal die Frage stellen, ob da eigentlich der Weltfrieden in Gefahr ist, wenn sich da mit Indien und Pakistan 2 Atommächte gegenseitig dermaßen hochschaukeln. Der Tag am 16. August 2019 mit Sarah Zerback. Hi. In Deutschland gibt es zu wenige Menschen, die ihre Organe spenden und zu viele, die schwer krank sind und dringend eins benötigen. Das liegt auch daran, dass über das Thema noch viel zu wenig gesprochen wird. Also außerhalb der Berliner Politik aktuell. Da steht ja im Herbst eine wichtige Entscheidung an. Dann müssen die Bundestagsabgeordneten darüber abstimmen, ob jeder in Deutschland Spender werden soll, potenziell, außer er oder sie sagt vorher ausdrücklich nein. Und weil das so ein Thema ist, das wirklich an die Substanz geht und bei dem es ganz wichtig ist, gut informiert zu sein, engagiert sich Ina Remmers dafür auch ehrenamtlich. Sie hat den Verein Junge Helden mitgegründet vor 16 Jahren und klärt über Organspende auf. Niedrigschwellig, wie man so schön sagt, an Schulen, Unis, ja, und sogar auf Partys. Hallo Ina, grüß dich.
Hallo.
Warum ist dir denn dieses ohne Zweifel wichtige Thema Organspende persönlich so wichtig, dass du da so viel reinsteckst?
Ich setze mich für das Thema ein, weil ich tatsächlich im engsten Freundeskreis mit dem Thema konfrontiert war, vor jetzt schon 16 Jahren. Da war ich gerade mal 20. Und das ist ja so ein bisschen das Alter, in dem man jetzt nicht unbedingt denkt, dass einem das Leben irgendwas Böses will. Und habe damals eben Claudia kennengelernt, die zu einer meiner besten Freundinnen wurde. Und die war eben in genau diesem Alter auf eine Lungentransplantation angewiesen.
Claudia Kotter, ne, die auch das den Verein mitgegründet hat, ne?
Genau, Claudia Kotter, und war eben wirklich tatsächlich auch aufgrund ihrer Erkrankung nach Berlin gezogen. Also wir haben uns hier auch kennengelernt, wurde eben an der Charité betreut. Also das heißt, es war eben wirklich ein Zustand, in dem sie wirklich extrem eingeschränkt war, schon in dem, was sie so wirklich auch machen kann im Alltag. Und ja, das ist einfach in dem Alter was einen extrem prägt. Und wir haben sozusagen all die Jahre sozusagen des Wartens miteinander verbracht. Und was eben ganz beeindruckend war, war eben trotzdem ihr Wille, sozusagen den Status quo, so wie er ist, nicht anzunehmen. Und deswegen hatte sie eben diese Idee mit dem Verein, weil man dazu sagen muss, dass vor 16 Jahren das Thema noch gar nicht in der Öffentlichkeit stand. Und ich eben zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal mit dem Thema in Berührung gekommen war. Und das war so ein bisschen der Startschuss für den Verein, dass wir gesagt haben, wie kann es eigentlich sein, dass ich ein erwachsener Mensch bin, ne, und von dem Thema irgendwie noch nie was gehört habe.
Hat sich zum Glück geändert, eben auch durch Ihr Engagement, durch euer Engagement gemeinsam. Schilder das doch vielleicht mal so ein bisschen. Ich stelle mir das wie eine wahnsinnige Berg- und Talfahrt vor. Also immer hoffen, bangen und ja, einfach diese Unsicherheit. Wie ist sie damit umgegangen?
Ja, das war eben genau das Beeindruckende. Und ich glaube, das ist auch das, was bis heute unseren Verein auch prägt, dass sie eben ja einfach eine unglaubliche Willenskraft und Stärke hatte und eben immer, wie gesagt, nie bereit war, den Status quo zu akzeptieren. Also sei das jetzt auch hinsichtlich ihrer Krankheit oder was man da eben auch noch rausholen kann über entsprechende Maßnahmen oder Lebenswandel oder Ähnliches. Und das galt eben, das war eben das Schöne, dass sie das eben auch auf die Gesellschaft übertragen hat und nicht nur auf sich selbst. Also sie auch immer gesagt hat, okay, ich bin ja hier eine von 10.000, die in Deutschland auf eine Spende warten. Und warum ist eigentlich der Rest der Gesellschaft über dieses Thema überhaupt nicht informiert? Und das war eben was uns bis heute auch antreibt, dass wir sagen, dass halt die Masse oder die Menge jetzt nicht das gegebene Argument ist, sondern wir haben 10.000 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten und die einfach viel, viel zu lange einfach nicht gehört wurden, vor allem bei einem Thema, das potenziell wirklich jeden betreffen kann. Mhm. Ne? Was eben das, was ich mit 20 gelernt habe, so, das hat halt nichts mit Alter zu tun oder Ähnlichem, sondern das kann jeden treffen aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Mhm.
Ja, Claudia, deine Freundin, die ist ja dann 2011 auch schließlich verstorben. Ihr macht weiter, auch in ihrem Namen. Und genau wie ihr wollen ja auch ganz viele Menschen in Deutschland eigentlich helfen. Also Menschen, die eben auf Spenderorgane angewiesen sind. Das sagen ja auch Umfragen immer wieder, dass da, ich glaube, das sind so 84-85% der Deutschen, die sind eigentlich für Organspende. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite haben nur so 35-36% überhaupt einen Spenderausweis. Wie erklärst du dir diese Lücke?
Das sind zwei Aspekte, die man da beleuchten muss. Das eine ist eben die grundsätzliche Bereitschaft zu helfen, was natürlich ganz toll ist und eben auch zeigt, wie bereit sozusagen die Menschen auch sind, wirklich grundsätzlich zu helfen. Also vielleicht auch nicht nur beim Thema Organspende, sondern auch bei anderen Themen. Aber dann kommt eben dazu, dass natürlich Organspende auch bedeutet, dass wenn ich mich etwas intensiver damit auseinandersetze, dass ich mich dann auch mit meinem eigenen Leben und mit meinem eigenen Tod auseinandersetzen muss. Und es ist ja ein Thema, was einfach Aufklärung bedarf und was viele Informationen braucht, um eben sich wirklich einfach ein umfassendes Bild zu dem Thema zu machen. Und ich glaube, da haben wir dann sozusagen schon mal eine Lücke, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, das ist ja auch das, wo wir eben dann reinspringen, also wo wir auch versuchen, wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, um eben da diese Lücke dann auch zu schließen. Und das andere ist eben, dass wir eben in Deutschland kein System haben, in dem diese Bereitschaft auch wirklich systematisch abgefragt wird, beziehungsweise dokumentiert wird, geschweige denn man wirklich auch einmal wirklich von einem erwachsenen, mündigen Bürger verlangt, dass er sich einmal im Leben vielleicht mit dem Thema auseinandersetzt und eben wirklich ganz klar Haltung bezieht und Ja oder Nein sagt. Mhm. Und das ist eben was, woran wir arbeiten und woran wir sehr stark glauben, dass man das jedem in unserer Gesellschaft einmal abverlangen kann. Mhm.
Höre ich also raus, ist wahrscheinlich keine zu steile These, dass du da dem Gesundheitsminister Jens Spahn zustimmen würdest, der für eine Widerspruchslösung wirbt. Ist das deine Position? Ja,
absolut. Mhm. Ja.
Müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, also dass tatsächlich jeder automatisch Organspender wird, außer er widerspricht ausdrücklich. Da gibt's aber auch natürlich Gegenstimmen, wie bei jedem Vorschlag und gerade wenn das natürlich so was Existenzielles ist, über das wir ja auch reden, da gibt's eben zwei ehemalige Gesundheitsminister, die sich jetzt auch nochmal geäußert haben, die sagen zum Beispiel, das verstößt gegen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und auch gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Hm. Machen die da nicht einen Punkt?
Nee, finde ich tatsächlich nicht, weil da eben immer, finde ich, nicht berücksichtigt wird, was die Widerspruchsregelung eigentlich beinhaltet. Wir haben momentan eine Regelung, die tatsächlich, ich sag mal, auf Freiwilligkeit beruht. Also das heißt, dass man sich eben zu dem Thema äußern kann und dann eben so einen Organspendeausweis ausfüllt mit Ja oder Nein oder einfach nichts tut. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Ich glaube, dass es unsere gesellschaftliche Verantwortung ist, dass dieses "Es ist mir egal" einfach nicht akzeptieren. Ne? Und die Widerspruchsregelung, auch wie ich finde, sie leider diesen sperrigen Namen hat, die sagt ja eben nicht, dass jemand gezwungen wird, Organspender zu sein.
Gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen und eben eine Entscheidung zu treffen.
Genau, und das finde ich, das ist eine Verantwortung, die man verlangen kann, ja, dass man die übernimmt. Und das ist auch eine Forderung an den Staat, dass er da seiner Fürsorgepflicht gegenüber allen Bürgern nachkommt. Und dazu gehören natürlich auch die 10.000, die warten. Und deswegen kann nicht das Argument der Unversehrtheit und so weiter, das ist ja nach wie vor gegeben, weil ich zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit habe, zu widersprechen. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Aber was wir mit dieser Regelung eben einführen würden, ist, dass wir auch mal anfangen, von der anderen Seite her zu denken und grundsätzlich erstmal dem Thema zugewandt zu sein, als es eben erstmal grundsätzlich abzulehnen. Und das,
okay, ja. Du sagst jetzt gerade, zu jedem Zeitpunkt kann man widersprechen. Natürlich nicht, wenn es dann zu spät ist. Ne? Also wollen wir mal das Worst-Case-Szenario da so aufmalen. Also jemand hat einen Unfall, hat vorher zugestimmt, kann da natürlich nicht mehr widersprechen und ist dann in der Situation und auch die Angehörigen ja dabei. Kannst du denn nachvollziehen, dass da viele Ängste haben, gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass ja doch rund um die Transplantation Skandale in Deutschland ja irgendwo noch im Hinterkopf von vielen sind, ne? Unklare Verteilung etc., dass sie sich da Sorgen machen, was passiert tatsächlich mit dem Organ meines Liebsten oder von mir selber?
Ja, also das ist definitiv ein Punkt, ne? Und deswegen, da kommt eben wieder dieser Aspekt der Aufklärung auch rein. Mhm. Es muss natürlich sichergestellt werden, dass die Prozesse transparent sind und dass sie funktionieren, ne? Und dass sie nicht ausgenutzt werden. Aber jetzt zum Beispiel gerade bei dem von dir angesprochenen Skandal war ja eben zum Beispiel auch der Punkt der, dass es um einen Vergabeskandal ging und nicht, dass jemand ich sage jetzt mal, das ist ja eine der typischen Ängste, für tot erklärt wurde und gar nicht war, sondern es ging darum, dass jemand, ein Arzt sozusagen, die Werte eines Patienten, der selbst wartet,
gefälscht hat,
schlechter gemacht hat, als sie sind. Und da finde ich, muss man auch dann immer noch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken und sagen, okay, warum passiert sowas? Weil wir die längste Warteliste im gesamten Eurotransplantverbund haben. Also die Menschen sind und teilweise dann eben auch die Ärzte wirklich, denen sind die Hände gebunden und die sind verzweifelt. Teilweise sind die Zustände so schlecht, die gesundheitlichen Zustände, dass Transplantationen gar nicht mehr möglich sind, weil die Leute viel zu lange warten. Und das ist das auch, was dahinter steckt. Also wir müssen das System grundsätzlich da einfach verbessern. Und gleichzeitig gebe ich dir natürlich absolut recht. Man muss natürlich auch sicherstellen, dass die Strukturen geschaffen sind und dass sie auch funktionieren und dass sie auch überwacht werden.
Mhm. Du hast ja gerade die größte Sorge quasi mit angesprochen, eben dass Menschen befürchten, Ärzte würden da nicht alles tun, um das Leben der Patienten zu retten, ne? Mhm. Nur um an die Organe zu kommen. Hast du da Zahlen parat, wie oft das vorkommt überhaupt? Also gibt's da überhaupt offizielle Zahlen? Ist ja ein schwieriges Thema.
Ja, also ich würde sagen, das kommt in Deutschland, also nicht, dass es dokumentiert wäre. Also das kommt nicht deshalb schon alleine nicht vor, weil wir ja hier das System auch haben, dass zwei völlig unabhängig voneinander agierende Ärzte diesen Hirntod feststellen müssen. Ne? Also das heißt, das sind ja noch nicht mal Ärzte, die irgendwie miteinander zu tun haben, die in irgendeiner Weise dann auch involviert werden in den sich anschließenden Prozess.
Okay, also dieses Szenario, ich habe einen Unfall und da wird sofort alles dafür, also nichts mehr dafür getan, dass ich überlebe, nur einfach meines Organs willen. Also das ist dann doch nicht so einfach, wie das manche befürchten.
Nee, vor allem, weil eben, wie gesagt, es da auch wirklich Regeln gibt, Zeitabstände, in denen das gemessen wird. Und mal ganz abgesehen davon, dass die Ärzte einen Eid leisten sozusagen und für alle Ärzte Leben retten, sowieso erstmal vor allem steht. Ne? Mhm. Weil man ja auch nicht vergessen darf, was sich an sowas anschließt, also an so eine Feststellung des Hirntods. Also der gesamte Prozess einer solchen Transplantation, das Melden, das Koordinieren, ist ja auch ein riesiger Aufwand, der natürlich betrieben wird, um dann, wenn tatsächlich jemand am Hirntod verstirbt, jemand anderem die Chance zu geben, weiterzuleben. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wird alle Kraft darauf verwendet, einen Menschen zu retten, wenn Aussicht auf Rettung ist.
Ich höre daraus, es gäbe also wirklich Grund genug, über das Transplantationssystem an sich zu sprechen, über eine Reform und mehr Transparenz etc. Stattdessen diskutieren ja aber alle aktuell auch wieder nur über die Widerspruchslösung, ja oder nein. Wie erklärst du dir das?
Ja, also es wurde ja dieses Jahr schon ein Gesetz bzw. Teile verabschiedet, die eben genau das in den Blick nämlich.
Im April war das, ne? Mhm.
Genau, ne, dass also wirklich die Strukturen an den Krankenhäusern verbessert werden, dass es eben tatsächlich auch darum geht, dass Transplantationsbeauftragte in jedem Krankenhaus sind, die eben dann tatsächlich auch sich die Zeit nehmen können, mit den Angehörigen zu sprechen, dass auch Krankenhäuser besser dafür kompensiert werden sozusagen. Und also da ist schon viel passiert. Und jetzt ist natürlich gerade die Widerspruchsregelung ein heißes Thema, weil es eben wirklich jetzt auch von Jens Spahn vorangetrieben wird, weil es eben tatsächlich so ist, dass wir uns ja seit 5, 6, 7 Jahren die Spenderzahlen im Jahr angucken und sie permanent schlechter, jetzt letztes Jahr mal ein paar Nummern besser, wurden aber ja keine nennenswerte Verbesserung eingetreten ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo jetzt einfach mal wieder Zeit ist, darüber nachzudenken, ob wir jetzt sozusagen so weitermachen wollen, also diesen Stillstand akzeptieren wollen, oder ob wir sagen wollen, was gibt es eigentlich für Maßnahmen, die wir ergreifen können. Und da müssen, glaube ich, viele Dinge ineinander greifen. Das sind eben die Strukturen, aber eben auch wirklich die Akzeptanz der Bevölkerung beziehungsweise die Forderung, sich einmal damit zu beschäftigen. Und
aber die ist schon halt wichtig, ne? Also dass die Bevölkerung gerade in so einer existenziellen Frage das mitträgt, das ist schon wichtig, ne?
Das ist extrem wichtig. Und deswegen sagen wir auch immer, weil die Frage kriegen wir auch gerne gestellt, so nach dem Motto, ja, wenn dann die Widerspruchsregelung kommt, dann braucht man euch ja nicht mehr. Und dann sagen wir immer ganz gerne, nee, dann braucht es uns umso mehr, ja? weil es ganz, ganz wichtig ist, dass man versteht, was hinter diesem Thema steckt, dass man auch all die Informationen, die man vielleicht auch sucht, eben auch findet. Und also unbedingt. Ja, das eine kann ohne, ich finde, so generell so Gesetze verabschieden, ohne dass sozusagen die Bürger dahinter stehen, das geht natürlich nicht.
Danke, Ina. War ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Wenn sich Konflikte jahrzehntelang hochschaukeln, regelrecht festfahren, dann verliert man manchmal vielleicht den Blick dafür, was die Krise ursprünglich mal ausgelöst hat. Das ist auch in Kaschmir so, dieser Region im Himalaya, genau auf der Grenze zwischen Indien und Pakistan. Besonders natürlich, wenn man wie wir so circa 14 Flugstunden entfernt ist. Beide Länder streiten um die Region, seit Indien damals unabhängig geworden ist von Großbritannien und seit Indien und Pakistan getrennt worden sind. Also seit mittlerweile über 70 Jahren. Zwei Kriege haben die Nachbarn deshalb geführt, diese beiden Atommächte. Und so wirklich weg waren die Spannungen nie. Aber es gab eine Vereinbarung, die das Ganze gewissermaßen unter Kontrolle gehalten hat. Der Sonderstatus von dem Teil der Region, der von Indien kontrolliert wurde. Und da kann man sich ja ausmalen, dass es hochbrisant ist, wenn dieser Sonderstatus dann auf einmal entzogen wird. Ist so passiert vom indischen Premier Modi vor einigen Tagen. Soweit mal nur als Intro für den Hinterkopf. Das lassen wir uns dann noch am besten noch mal von einem Kollegen erklären, der sich in der Region dann viel besser auskennt als ich, dort Korrespondent ist, und zwar von Bernd Musch-Borowska. Hallo Bernd.
Hallo, schönen guten Tag.
Vielleicht fangen wir noch mal an, diese ganz komplizierte Gemengelage zu erklären und blicken noch mal in die Region selbst. Wer lebt da? Also das sind ja Muslime und Hindus, aber wie leben die da zusammen? Nimm uns doch mal ein bisschen mit nach Kaschmir.
Ja, also Kaschmir, ich kenne nur die von Indien kontrollierte Region, also den Teil, der zu Indien gehört offiziell. Es gibt einen Teil, der gehört zu Pakistan, und es gibt auch einen ganz kleinen Teil dieser Provinz, der gehört zu China. Das ist ganz oben in den Bergen, noch nördlich von Ladakh. Das ist also die geografische Situation, und in diesem indischen Teil leben vorwiegend Muslime, und zwar schon seit der Unabhängigkeit Indiens und der Teilung des Kontinents in Indien und Pakistan. Und damals wurde ja eigentlich ein muslimischer Staat Pakistan gegründet. Und eigentlich könnte man sagen, wäre es logisch gewesen, dass die Region Kaschmir zu Pakistan gehört. Aber der damalige Herrscher dieser Region war ein Hindu und hat sich eben entschieden, er möchte, dass Kaschmir zu Indien gehört. Und somit ist Kaschmir so ein Sonderfall, der seitdem zu einem Streitpunkt, einem Zankapfel für diese beiden Nachbarländer geworden ist, und es wurden schon mehrere Kriege darum geführt, und diese Situation dauert bis heute an und verschärft sich in letzter Zeit.
Ja, und getrennt wird die Region ja von der sogenannten Line of Control, die es da gibt. Eine Grenze, an der eigentlich Waffenstillstand herrschen sollte, aber wo wir ja immer wieder hören in den vergangenen Jahrzehnten, dass der eben gar nicht hält. Also da kommt es zu Konflikten, aber beschreib doch vielleicht mal ein bisschen, wie leben denn die Menschen da im Alltag so zusammen?
Also in der Stadt Srinagar beispielsweise, der Hauptstadt des indischen Teils von Kaschmir, leben die Menschen seit vielen Jahren. Eigentlich ist es dort sehr schön, ist ein touristischer Ort, aber es gibt dort sehr viel Militär, sehr viele indische Soldaten, die für Sicherheit sorgen, aber die Bevölkerung dort empfindet diese Soldaten, diese Sicherheitskräfte eher als Bedrohung, als Belastung. Ihrer Bewegungsfreiheit. An der Line of Control wiederum, das ist eine offizielle oder inoffizielle Grenze, muss man sagen. Diese Linie ist da gezogen worden, wo der erste Kaschmirkrieg endete im Jahr 1949, den Indien und Pakistan geführt haben. Seitdem wurde also dieser Teil, den Pakistan damals in dem Krieg erobert hatte, von der Region Kaschmir abgetrennt von dem indischen Bereich. Und es gibt also den pakistanischen Bereich von Kaschmir. Die Inder nennen das den pakistanisch besetzten Teil von Kaschmir, während die Pakistaner diesen Bereich als das freie Kaschmir bezeichnen und den anderen Teil als den von Indien besetzten Teil Kaschmirs bezeichnen. Also da ist in der Bezeichnung und in der Wortwahl drückt sich aus, wie kompliziert diese ganze Gemengelage ist. Tatsache ist, dass es entlang dieser Grenzlinie immer wieder zu Schusswechseln kommt, zu Verletzungen des Waffenstillstands. Und es gibt Experten, die sagten uns, dass eine einzige Verletzung des Waffenstillstands könne bedeuten, dass innerhalb von 24 Stunden 100.000 Schüsse ausgetauscht werden. Und zwar Gewehrschüsse, Artillerie, Granaten. Das sind also schon richtige Gefechte, die da immer wieder stattfinden. Meist bleibt das begrenzt. Bislang hat das also noch nicht zu größeren kriegerischen Auseinandersetzungen geführt, denn es gibt tatsächlich fast täglich Beschuss.
Aber jetzt kommt der indische Premier ins Spiel, Modi, der Region den Sonderstatus entzogen hat und damit ja quasi Öl ins Feuer gegossen hat. Deswegen reden wir miteinander, weil eben gerade es dort ja sich zuspitzt. Erklär doch vielleicht erstmal nochmal, was heißt das denn überhaupt, dass der Sonderstatus da jetzt weg ist?
Nun, seit nun Kaschmir zu Indien gehört, also von Anfang an, muss man sagen, musste irgendwie eine Regelung geschaffen werden. Man wusste, das ist ein Bereich, da leben Muslime, man muss für die eine Art Sonderregel schaffen. Die Muslime, die dort lebten, sagten, wir kommen zu Indien, aber wir wollen uns nicht ganz der hinduistischen Mehrheit Indiens unterwerfen. Wir wollen unsere eigene Verwaltung haben, wir wollen Selbstbestimmung für viele Bereiche unseres Lebens und die wurde ihnen gewährt damals, eigentlich als eine Art Übergangslösung, bis man also eine endgültige Lösung findet und die ist bisher nie geschaffen worden, diese endgültige Lösung, wie das mit Kaschmir weitergehen soll. Und jetzt hat Modi also gesagt, seit über 70 Jahren haben wir eine provisorische Lösung für Kaschmir, einen Sonderstatus, der bestimmte Autonomierechte beinhaltet. Jetzt wollen wir diese vorübergehende Lösung beenden und eine endgültige Lösung schaffen. Und er hat jetzt eine Neuregelung sozusagen beschlossen, bekannt gegeben durch ein Präsidialdekret. Und seitdem ist also die Stimmung am Kochen in Kaschmir, weil die Kaschmiris das als Entzug ihrer Autonomierechte verstehen.
Also die befürchten tatsächlich, dass Indien da jetzt eigentlich de facto übernimmt, annektiert.
Ja, im Prinzip hat Indien das in den vergangenen Jahren ja auch getan. Es gibt schon seit einigen Jahren keine eigene Regierung mehr in Kaschmir. Da gab es eine Regierungskoalition, die ist zusammengebrochen. Da hätte man also Neuwahlen ansetzen müssen. Dazu ist es nicht gekommen aus verschiedenen Gründen. Und es ist schon seit langer Zeit, dass für diese Region auch wieder provisorisch eine Regierungsautorität in Delhi besteht. Mandate quasi. Also die Regierung in Delhi ist jetzt zuständig für Kaschmir, schon seit längerem. Und jetzt ist es halt offiziell. Das heißt, faktisch ändert sich im Moment nicht viel. Aber die Autonomierechte, die Selbstverwaltungsrechte waren den Kaschmiris schon sehr wichtig. Jetzt fühlen sie sich so, als wären sie der indischen Regierung in Delhi komplett ausgeliefert. Und eigentlich ist das auch so. Jetzt müssen sie alles hinnehmen, was in Delhi beschlossen wird für Kaschmir. In der Vergangenheit musste das Regionalparlament allen Entscheidungen aus Delhi zustimmen. Also es gab so eine gewisse Mitbestimmung und Mitentscheidung über die eigene politische Situation. Wie die Kaschmiris darauf reagieren werden, das weiß man noch nicht. Denn kurz bevor das bekannt gegeben wurde, vor knapp 2 Wochen, hat die Regierung zusätzlich zehntausende Soldaten in die Region entsandt, hat eine komplette Informationssperre verhängt, das Internet abgeschaltet, Telefonverbindungen gekappt, Ausgangssperren verhängt, Versammlungsverbot und alle paar hundert Meter in Srinagar und Umgebung gibt es Straßenkontrollen, Security-Checks durch die Sicherheitskräfte. Also,
wovor hat man da Angst? Warum macht man das?
Naja, man hat Angst davor, dass Demonstrationen organisiert werden, Proteste gegen diese Entscheidung der Regierung in Delhi. Und solche Proteste sind in den vergangenen Jahren, hat es immer wieder gegeben, gegen viele Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und ganz häufig kam es dabei zu Gewalt. Also Steine werfen auf der einen Seite, die jungen Kaschmiris werfen Steine gegen die Sicherheitskräfte. Die schießen zurück mit Gummigeschossen, manchmal sogar mit scharfer Munition. Die Vereinten Nationen haben den indischen Sicherheitskräften in Kaschmir immer wieder vorgeworfen in den vergangenen Jahren, dass sie mit großer Brutalität, mit sehr großer Härte gegen die Demonstranten vorgehen. Mit unverhältnismäßiger Härte heißt es da immer wieder. Die indische Regierung weist das zurück. Sie verweist immer wieder auf die Gefahr von Terroranschlägen, auf die Gefahr von militanten Organisationen, die dort eventuell Anschläge verüben können. Aber Tatsache ist, man will mit diesen Maßnahmen, die dort verhängt wurden in den vergangenen 2 Wochen, einfach erstmal die Stimmung klein halten, und man hofft wohl, dass sich in einigen Wochen, wenn man das nach und nach lockert, dass dann irgendwie die Luft raus ist. Aber danach sieht es überhaupt nicht aus.
Also wir hören schon von diesen gegenseitigen Vorwürfen auch. Einen habe ich jetzt im Ohr von Pakistans Premier. Der hat sich ja jetzt an die Weltgemeinschaft gewandt und davor gewarnt, dass dort ein zweites Srebrenica geschehen könnte. Das muss man auch erstmal so sacken lassen. Also dieses Massaker an Muslimen in den 90ern, wo 8000 Muslime eben getötet wurden. Übertreibt er da, oder wie schätzt du das ein? Wie viel Gewaltpotenzial steckt da tatsächlich drin?
Also es werden in diesen gegenseitigen Vorwürfen sehr viele Vergleiche gezogen. Es gab auch schon Vergleiche, dass nun Indien aus Kaschmir so etwas mache wie Israel mit den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland. Es gab schon Vergleiche, dass Kaschmir das gleiche Schicksal erleide wie Tibet unter der chinesischen Herrschaft. Also es gibt ganz viele Sorgen bei den Muslimen in Kaschmir, und Pakistan versteht sich nun als quasi der Schutzpatron der Kaschmiris, denn das sind Muslime und Kaschmir beansprucht diese Region und die Hoheit über diese Region ja auch für sich komplett. So gesehen ist die Stimmung schon ziemlich gewalttätig auch. Es ist ja gerade in den vergangenen Tagen offensichtlich zu Schusswechseln an der Line of Control gekommen. Es gab auch starke Worte von Seiten der pakistanischen Armeeführung. Man sei bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um die Kaschmiris zu verteidigen, hieß es da. Also da wird sehr viel mit Worten gekämpft im Moment. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es natürlich nicht dazu kommt, was da so in den Raum gestellt wird.
Ja, oder man kann sich fragen, was die Weltgemeinschaft da tatsächlich jetzt tun kann, tun muss. Also ich meine, die UNO ist ja schon seit 70 Jahren oder so an der Grenze und kontrolliert da. Und das hat ja auch nicht verhindert, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind. Was würdest du sagen, Indien, was kann da passieren?
Ja, Indien lässt sich da auch nicht reinreden, auch nicht von den Vereinten Nationen. Indien gesagt, unsere Entscheidung über Kaschmir ist eine interne Angelegenheit. Indien sagt, Kaschmir gehört ohnehin zu Indien. Also wir können selbst entscheiden, wie wir dort die Verwaltungsstruktur und die politische Struktur organisieren. Es gab eine provisorische Lösung, die ist jetzt verändert worden. Pakistan habe da überhaupt nichts zu sagen. Außerdem verweist die indische Regierung auch darauf, dass in dem von Pakistan kontrollierten Bereich gibt es ja auch bestimmte politische Entscheidungen, die in den vergangenen Jahren schon beschlossen wurden. Also auch dort gehört ja diese Region, obwohl sie ja, sagen wir, auch ein Provisorium darstellen sollte, auch fest zum pakistanischen Staatsgebiet. Und da hat ja auch niemand etwas dagegen gehabt, sagt die indische Regierung. Also ja, wir können das hier machen, wie wir wollen.
Okay, und Pakistan würde da natürlich widersprechen. Also haben wir zwei Atommächte, die sich da in so einem ganz entscheidenden und emotional aufgeladenen Konflikt nicht einig sind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das klingt gefährlich.
Es klingt gefährlich. Ich glaube aber, dass die Gefahr, dass diese Sache so weit eskaliert, dass wir also Angst haben müssen, weil nun beide Seiten Atomwaffen haben, dass das so weit geht, dass diese Gefahr nicht so groß ist. Das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Es gab ja auch immer wieder ich sag mal, entspannende Signale, Gesprächsangebote. Und es wird immer, wenn es um Kaschmir geht, wird immer von beiden Seiten mit sehr starken Worten gestritten. Dass dann am Ende tatsächlich eines dieser beiden Länder einen Krieg riskieren würde, das kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl wir im Februar schon sehr nah dran waren an einer militärischen Eskalation. Da gab es ja einen Terroranschlag im indischen Gebiet von Kaschmir, bei dem über 30 indische Sicherheitskräfte getötet wurden. Und weil Indien Pakistan vorwirft, dass Pakistan Terroristen unterstützt, die solche Anschläge verüben, ist dann die indische Luftwaffe, so heißt es, in den pakistanischen Luftraum eingedrungen, hat da Bomben abgeworfen über einem vermeintlichen Terrorcamp. Pakistan bestreitet das, dass die Inder das überhaupt geschafft haben. Aber das war der Vorfall im Februar. Und da waren wir schon alle sehr besorgt über die weitere Möglichkeit einer Eskalation.
Und doch ist es bisher nicht dazu gekommen. Und ich sag mal so, dein Wort in Gottes Gehörgang, dass es auch nicht dazu kommt. Danke erstmal für die Einschätzung für diesen Moment. Danke dir, Bernd.
Sehr gerne.
Ich entlasse jetzt hier niemanden, bevor nicht alle nochmal Stift und Papier zücken oder meinetwegen auch das Smartphone und einmal mitschreiben. dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse und da landet bitte alles an Lob, Kritik, Feedback jeglicher Art. Darüber freuen wir uns, das lesen wir, da antworten wir drauf, sobald wir Zeit haben. Vielen Dank dafür, auch fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.